Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Wir sind nicht die Tagesschau, aber wir gehen trotzdem heute mal 60 Jahre genau auf den Tag zurück und schauen in die deutschen Charts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das ist auch, liebe Conny, die letzte 60er-Jahre-Folge für dieses Jahr. Hallo Jens.
Hallo, lieber Marcel. Du fühlst dich heute wieder jung, ne? 60 Jahre zurück.
60 Jahre zurück. Wir gehen heute wirklich auf den Tag genau 60 Jahre zurück. Wir sind heute am 7.11.2024 und wir gehen heute in der Folge 124 an den 7. November 1964. Genau 60 Jahre zurück. Und dann werden wir mal sehen, was da für Musik auf uns zukommt. Ich kann jetzt schon sagen, das wird eine ultra interessante Sendung, weil ich habe zwei Songs gefunden. Da ist eine Background-Story dahinter, die ist absolut Wahnsinn. Also die ist wirklich heftig.
Ja, hast du gleich jetzt hier einen Cliffhanger reingemacht, ne?
Ja, muss ja gleich anfangen. Muss ja die Leute binden hier.
Sensationell. So, mein lieber Freund Marcel, waren wir denn schon mal in diesem wunderschönen Jahr?
Meines Erachtens ja. Und zwar waren wir schon mal im April 64. Richtig.
In welcher Folge denn?
Folge 73.
Okay, was hatten wir denn da für schöne Lieder?
Wir hatten in dieser Folge nur drei Lieder. Nur drei, weil... Wir hatten beide den Song Mein Jack, der ist 2 Meter groß mitgebracht.
Von wem denn?
Von Rita Pavone.
Aha.
Genau, dann hatten wir den allerersten Ska-Song, der es in die Charts geschafft hat, mit Millie Small, mit My Boy Lollipop. Und wir hatten Betty Everett mit dem Schub-Schub-Song.
Also so eine richtige Frauensendung hatten wir hier.
Ja.
Im April 1964. Ja, vielleicht zum Einstieg jetzt für deine Sendung jetzt, oder du hast rausgesucht, hast du was Chartmäßiges Top 3 zu bieten für November?
Ja, habe ich. Und zwar auf Platz 3 ist Skinny Minnie von Tony Sheridan. Auf Platz 2, das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln von Peter Lauch und die Regenpfeifer. Und auf Platz 1 Dave Clark 5 mit Memphis, Tennessee. Das waren die Top 3 der Monatscharts aus diesem Monat und diesem Jahr. Gut, lieber Jens. Wir sind im November, es wird jetzt langsam kalt und eklig, dass wir da draußen sind. Es war im Oktober schon scheiße, aber jetzt wird es noch scheißer.
Deswegen, mein lieber Freund Marcel, wenn man Zeit hat, ja, dann tüftelt man zu Hause gerne. Und deswegen kommen wir auch mal zum Endquiz.
Na dann mach, komm.
Was erfand Daniel Düsentrieb 1964? Ihr müsst ihn einfach mal anschauen, wie er sich reinsackt. Seine Physiotante wird sagen, was ist
Zeitmaschine.
So, entweder 1, den ferngesteuerten Rasierroboter. 2, die Rucksackrakete mit Farbspritzpistole. 3, die Müsli-Rührmaschine. Oder 4, die Autoverpackmaschine.
Und 5, die Zeitmaschine.
Nee.
Hör auf, Mann, D.
Falsch. Für all die mit Daniel Düsentrieb nicht anzufangen wissen, wer ist denn das?
Ist der Erfinder aus Entenhausen, aus DuckTales, mit Dagobert Duck und Donald Duck und Tick, Trick und Track und Daisy Duck und die ganzen Enten, die da rumrennen.
Genau, wir müssen nur einfach erzählen, dass irgendjemand, was hat der gefunden und wer ist das und so weiter und so fort. Deswegen haben wir das nochmal kurz. Also was ist was Fiktives, was dann immer in diesen Storys dann zutage kommt. Und da gibt es natürlich Leute, die das auch aufschreiben. Der liebe Daniel Düsentrieb erfand 1964 in diesen Comics die Rucksackrakete mit Farbspritzpistole und außerdem den Keksknabberer und das Tonbandgerät mit Kopfkissenzuflüsterer und dann Schwebermobil. Also hat er ein bisschen was erfunden 1964. Daniel Düsentrieb.
Wahnsinn.
Und das war wieder mal das Endquiz.
Gut, komme ich gleich zu meinem ersten Song. Muss ja jetzt losgehen. Ich bin auf Platz 12 der Billboard Charts. Dieser Song hat erreicht Platz 28 in UK, Platz 2 in den USA, Platz 8 der US R&B Charts, deine Lieblingscharts. In der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten hat der Rolling Stone diesen Song auf Platz 40 gewählt. Wir reden von einer Band, die insgesamt 1,5 Millionen Tonträger verkauft und allein diese Single, nur diese Single, hat sich 1,1 Millionen Mal verkauft. Außerdem wurde dieser Song, muss ich jetzt mal gucken, und zwar wurde dieser Song neu aufgelegt. Und zwar 1985 von 2 Weltstars. Die haben den Song neu aufgelegt und haben diesen Song noch erfolgreicher gemacht, als er vorher schon war, erreichten weltweit Platz 1. Und es war die letzte Nummer 1 eines der größten Musikgenies aller Zeiten.
Island in the Stream?
Nein, leider nicht.
Ja. Dann hören wir einfach mal rein.
Na, dann hören wir rein.
Yeah. Ja, ich kenne dieses Lied, Dancing in the Street, glaube ich, nennt sich der Song. Aber jetzt irgendwelche Interpretäten, ne? Also irgendwelche,
Interpretäten?
Ne? Genau.
Ich habe gedacht, ich trinke ja Wein und nicht
nee,
du.
Nee, also das ist nicht so meine Musik, wo ich nun total abgehe. Ist natürlich coole Musik bei Quentin Tarantino-Filmen. Und gab es, wie gesagt, nochmal ein Revival, wie du erzählt hast. Aber erzähle mal, wer, was, warum, wieso.
Also das Original ist von Martha and the Vandellas, Dancing in the Streets. Martha Reeves and the Vandellas waren eine US-amerikanische Rhythm and Blues Gesangsgruppe des Labels Motown, die vor allen Dingen in den 1960er Jahren Erfolg hatte. 1957 wurde in Detroit auf Veranlassung von Edward Larkins eine Girl Group gebildet, deren Gründungsmitglieder unter anderem Annette Beard, Rosalind Ashford waren. Die Gruppe nannte sich The Delphines. Aber Delphies, Del-Fies, also nicht zusammengeschrieben, und bestand zunächst aus 5 Sängerinnen. Als 1960 Martha Reeves zu der Gruppe stieß, war die endgültige Besetzung der Delphies gefunden. Gloria Williams sang gewöhnlich die Hauptstimme, Martha Reeves sowie die Gründungsmitglieder Annette Beard und Rosalind Ashford Hintergrundstimmen. Dann kam 1961, brachten sie die erste Single auf den Markt, die war völlig ohne Erfolg und ging komplett unter. Martha Reeves versuchte danach als Solosängerin Fuß zu fassen. Bei einem ihrer Auftritte im Oktober 61 wurde William Stevenson vom Plattenlabel Motown auf die Sängerin aufmerksam. Reeves wurde bei Motown angestellt, jedoch zunächst hauptsächlich nur als Sekretärin, also nicht als Sängerin, sondern die war Sekretärin. Ab und zu wurde sie dann zu Studio-Sessions als Hintergrundsängerin ins Studio geschickt. 62 Aufnahme des zweiten Albums von Marvin Gaye, jedoch waren die üblichen Background-Vokalists nicht verfügbar zu der Aufnahme. Deshalb, Martha, die saß dort als Sekretärin im Büro, hat die alte Girlband zusammengerufen und die Gruppe ist auf der ersten Seite von Gays Album Dead Sovereign Kind Fellow als Hintergrundchor zu hören. Die Motown-Bosse waren von der Leistung der Band beeindruckt und setzten eine eigene Aufnahmesession an. Dabei entstanden Aufnahmen I'll Have to let Him Go und My Baby Won't Come Back, wurden später als Single unter der Gruppenbezeichnung The Wells veröffentlicht. Alle Mitglieder dieser Band erhielten dann einen festen Vertrag bei Motown, aber Martha lehnte diesen ab, da sie mittlerweile einen festen, gut bezahlten Job in der Stadtverwaltung hatte und Mutter war. Martha Reeves, Annette Beard und Rosalind Ashford unterschrieben dagegen dann später bei Motown. Namensänderung in Martha and the Vandellas. Der Name ist zusammengesetzt aus der Van Dyke Street, einer Detroiter Straße, und dem Vornamen Reeves Idol Darla Reeves. Die ersten Singles waren wieder ohne Erfolg. Zweite Single, Come and Get Memories, noch 1962 aufgenommen und im Februar 1963 veröffentlicht, erreichte die Gruppe Platz 9 der R&B-Charts und eine Top-30-Platzierung in den US-Pop-Charts. Es folgte eine 90-tägige USA-Tournee mit dem Titel und mit den Marvelettes, Supremes, Marvin Gaye und Stevie Wonder. Da waren sie das erste Mal dann sozusagen auf der Bühne. Das erste Album und Durchbruch mit der Single Love is Like a Heatwave, Platz 5 der Single-Charts und Platz 1 der R&B-Charts. Das zweite Album stieg dann, was sie rausbrachten, in die Top 10 der Album-Charts ein, von 0 in die Top 10 rein sozusagen. Es gab erst Umbesetzung, weil Beard die Band verließ, dann kam der größte Erfolg der Gruppe mit Dancing in the Streets. 65 dann Auftritt in der Fernsehshow von Dusty Springfield in England, wo sie noch mehr Berühmtheit vor allen Dingen auf dem europäischen Kontinent erreichten. Es folgten Probleme mit der Band, bei dem kam es immer wieder zu Umbesetzung und Martha litt selber an Tablettensucht. 69 Zusammenbruch von Martha und Einlieferung ins Krankenhaus und Absage der England-Tour. Am 13. Dezember 1972 gab die Band ihr Abschiedskonzert. In den 80ern Reunion-Konzerte in teilweise Originalbesetzung. Martha and the Vandellas wurden 1995 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und jetzt kommt's. Im August 1985 veröffentlichten Mick Jagger und David Bowie den Song neu und erreichten weltweit Top-Position der Charts. Und das war übrigens der letzte Nummer 1-Hit von David Bowie. Jetzt hast du wieder was gelernt.
Ja, jetzt habe ich wieder was gelernt. Sehr schön. Dancing in the Streets. Naja, da komme ich jetzt.
Toll, deine Begeisterung ist großartig. Ich werde mich auch mal begeistern für deine Songs.
Ja, genau. Ich habe heute tolle Begeisterungswege für Songs, weil ich habe heute mal wieder genutzt mein schönes Reservoir, was ich für teuer Geld mir erstanden habe.
Und bist heute in den isländischen Charts.
Nee, für teuer Geld. Nämlich alle Hits aus Deutschland, Charts 1950 bis 2005. Von Jörg Amtage und Matthias Müller.
Okay.
Und daraus habe ich tatsächlich beide Sachen mir mühsam erblättert und rausgesucht und so weiter und so fort. Also wirklich zwei Sachen, die ich definitiv nicht gekannt habe. Also dein Lied, was du gerade eben gespielt hast, also vom Song her kannte ich es. Ich hätte es ja nicht sagen können oder habe es ja auch nicht gesagt, was für ein Interpret oder was für eine Band dahinter steht. Jedenfalls diese beiden Geschichten, die ich heute mitgebracht habe, die kannte ich nicht. Die habe ich mich einfach geguckt hier, Charts, weil 1964 war es ja genauso. War das noch nicht so allseits in Deutschland gang und gäbe, dort irgendwelche großartigen Charts zu machen. Und da ist halt dieses Hilfswerk schon nicht verkehrt.
Okay.
Charteinstieg 7.9.1964. Und da kannst du jetzt rechnen. Höchstposition war 18 und 16 Wochen in den Charts. Also in dem Falle ist es auch zu unserem lieben 7.11.1964 immer noch in den Charts, dieses Lied.
Ja.
Es ist eine Coverversion von Big Four's Hit Cheat, Cheat, Cheat von 1963.
Was bitte, ja, von wem?
Big Four und Cheat, Cheat.
Alter Schwede.
Und war 1963 in der italienischen Variante Nummer 1 in Italien. Also das sind schon ein paar Sachen, da muss ich eigentlich sofort drauf kommen.
Natürlich komme ich sofort drauf, weiß ich so, Bescheid.
Wir kommen zu Meinungen aus der Schweizer Hitparade. Da haben sich tatsächlich 6 Bewertungen reingeschlichen zu diesem Lied. So mittelprächtiger Durchschnitt, gut, stimmt gleich nett, wie auch gut, sehr gut. Nicht verkehrt. So, immerhin nach dieser langen, langen Zeit noch über 300.000 Spotify-Follower. Und ich sage es jetzt ganz einfach mal so, es ist halt ein Sänger. Hast du eine Idee?
Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, weil wir noch nie gehabt haben, sage ich es einfach Gerhard Wendland.
Nein.
Dann müssen wir wahrscheinlich mal reinhören, was du uns hier mitgebracht hast, lieber Jens.
Dann geht's los hier.
Und bitteschön. Ich habe keine Ahnung, aber es wird irgendwas in dem Zuge von Chris Howland, Gus Backus, irgend sowas in der Ecke wird es sein.
Wir haben gehört Richard Anthony mit Chin Chin.
Geil.
Ja, er hatte tatsächlich 4 Singles in der deutschen Hitparade von 1962 bis 1975. Einmal Let's Twist Again 1962, Platz 26. Dann J'entends Difference Le Drain 1963 auf Platz 11. Und verliebt in die eigene Frau, 1975, Platz 48.
Was ist das für einer, der sich in seine eigene Frau verliebt?
Ja, ja. Wir kommen mal ein klein wenig zum Background und der ist wiederum sehr interessant. Richard oder Ricardo Abraham Tesch, geboren am 13.01.1938 in Kairo und gestorben am 20.04.2015 in Pegomas Alp Maritim. Seine Familie hat syrische und englische Wurzeln. Erste Jahr verbrachte er in Kairo, später ging er mit seinen Eltern nach Argentinien und dann nach England in Exil. Ab 1951 kam er nach Frankreich und arbeitete nach seinem Studium als Handelsvertreter und besuchte Jazzclubs. Spielte auch selber Saxophon. Begeisterte sich für den amerikanischen Rock'n'Roll und beschloss ihn auf Französisch zu adaptieren und diesen Künstlernamen anzunehmen. Vertrag von Columbia Niederlassung Frankreich und erste Stücke 1958, die nicht parodistisch gemeint waren, sondern ehrlich. Also er hat im Grunde genommen das nach Frankreich gebracht und interpretiert so ein bisschen ähnlich wie Peter Kraus. Also quasi Peter Kraus von Frankreich so. Also ich will jetzt nicht. Jedenfalls hat er Buddy Holly's Peggy Sue und hat er auch Paul Anka's Your My Destiny neu interpretiert.
Auf Französisch.
Es war also der erste Franzose, der Rock'n'Roll-Alben aufnahm. Der einzige ernsthafte Konkurrent in Frankreich war Johnny Hallydays. Er hat während seiner Zeit über 21 Nummer 1 Hits, also nicht über, sondern 21 Nummer 1 Hits gemacht während seiner Karriere. Es wurden geschätzt, dass 50 Millionen Schallplatten und CDs mit seinen Songs verkauft wurden. Sehr, sehr beachtlich. Und um mal ein bisschen sowas rauszuholen, also 123 Singles hatte ich gezählt, also ich habe die nicht alle raus, sondern einfach mal die Summe, mit vielen Adaptionen, nennen sie nicht Adaptionen, sondern Cover, also nicht Coverversion, sondern Adaptionen. Unter anderem mit dabei Nilsson und Without You, dann Cat Stevens, Lady Dabanville, also der hat dann später das dann fortgeführt und dann auch Don't Stop von deiner Lieblingsband.
Der hat auf Französisch Don't Stop von Fleetwood Mac gemacht.
Ja, ja.
Krass.
So, und um das Ganze anzuschauen, wie groß das Spektrum war, Grüezi Wos, Frau Stirnima. Kennst du das Lied? Hat er auch gemacht. Und Let's Go to San Francisco, dieser Flowerpot-Man hier aus den End-60ern.
Nein, Let's Go, der heißt nicht Let's Go to San Francisco.
Nein, es gibt einmal San Francisco von Scott McKenzie und dann gibt's Let's Go to San Francisco von Flowerpot-Man.
Ach so, gut.
Muss man schon wissen. Also
das muss man wissen, ja.
35 Alben sind bei Spotify verfügbar und Richard Anthony hat 4 Kinder, Alexandre, Xavier und Cedric Anthony und ein Enkelkind, das nannte sich Zoltan Abraham Anthony. Und im Alter von 77 Jahren starb Richard Anthony in seinem Haus 2015 an Krebs. Also einer der ganz Großen in Frankreich, wo wir gar nicht so viel mitbekommen haben. Wobei, man muss ja den deutschen Markt sehen, dass er es geschafft hat, mit halt 4 Singles innerhalb der Zeit 62 bis 75 auch mal hier Land zu sehen, ist schon nicht verkehrt. Und wenn ihr wollt, hört euch das mal an. Also Don't Stop, hörst du ja mal an, von Richard Anthony. Ja, oder wir schneiden es einfach jetzt rein, je nachdem. Ne?
Mal gucken, vielleicht mache ich es am Ende des Podcasts dann als Outro sozusagen. Okay. Gut, mein lieber Jens, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Soundschnipsel. Ich habe jetzt was Tolles vorbereitet. Jetzt muss ich erstmal mein Handy entsperrt bekommen. So, lieber Jens, jetzt Soundschnipsel. Jetzt bin ich immer gespannt, ob du das kennst. So, jetzt bin ich gespannt, lieber Jens.
Darf ich es nochmal hören, bitte?
Ja, du darfst es nochmal hören, Jens. Das gibt's gar nicht, das durfte ich noch nie machen.
Ich habe dir vorhin so ein paar Mal vorgespielt, ja.
Was vorhin? Du hast mir vorhin gar nichts vorgespielt.
Ja, stimmt.
Das muss jetzt reichen, das war mehr als sieben.
Ja, mir fällt bei der Geschichte was Deutschsprachiges ein. Ist was Deutschsprachiges?
Nein.
Dann bin ich raus, weil irgendwas fliegt mit dem Wind und irgendwie sowas.
Nein.
Erzähl mal, wann?
Ich sagte jetzt erstmal den Zeitpunkt. Und zwar Platz 5 in UK im Mai 2004.
Ja, ist doch schön. Ne, erzähle, was ist es nun?
Ich finde, das war eine Band aus England, die so ein bisschen in 2000ern den Glamrock hat aufleben lassen. The Darkness. Love is only a feeling.
Okay, ich kenne von Darkness das andere, ja, aber...
Ich finde diesen Song endlos geil. Love is only a feeling von The Darkness. Platz 5 in UK im Mai 2004. Finde ich sehr geil. Und damit komme ich jetzt zu meinem zweiten Song. Und die Geschichte, die hier dahinter steckt, die ist unfassbar. Also als ich das gelesen habe, wir reden von einem Schlagersänger. Ja, deutscher Schlager, Platz 9 der Monatscharts. Der Song hat Platz 5 in Deutschland erreicht. So. Aber ich habe den guten Mann dann auf Wikipedia gesucht oder direkt erstmal bei Google und dann bin ich zu Wikipedia. Und dann, Jens, jetzt musst du hergucken, so lang war die Seite. So viel war über seine Schlagerkarriere und so viel über seine Karriere als Sportler und als Erfinder. Also mehr als, also sozusagen das Dreifache an Text über seine Sportlerkarriere und als Erfinder. Unter anderem hat er die Goldmedaille in der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom gewonnen. Die Goldmedaille für Deutschland. Und hat außerdem ganz, ganz viele Sachen erfunden. War Projektleiter im Versandhaus Quelle, hat gearbeitet bei Triumph und Adler und war mit beteiligt an der Konzeption des ersten Mikrocomputers. Und bei den Olympischen Spielen 1972 in München war er maßgeblich daran beteiligt an der Einführung der elektronischen Zeitnehmung beim Sport sozusagen. Also der Mann, da kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Und wenn du die Musik dazu hörst, dann ist das völlig der Quere. Und die Geschichte dahinter ist Wahnsinn. Erstmal meine Frage, weißt du, wer es ist?
Also ein deutscher Schlager, was wir jetzt hören.
Wir hören jetzt einen deutschen Schlager, ja.
Wir hören uns in deutschen Schlager. Wir befinden uns in den 60er Jahren.
Ja, dort befinden wir uns natürlich. Wir sind natürlich in den 60er Jahren.
Ja, bedeutet in dem Falle, dass es noch nicht in Michael Schanze ist, der später erst in den 80er Jahren dazu.
Der gute Mann, über den wir reden, ist schon tot. Also Michael Schanze lebt noch. Das sage ich noch mit dazu.
Okay, okay. Dann hören wir jetzt bitte rein.
Sein bestes Pferd. So fun, fun, funny is this a trip. Oh, ist sie geblieben? Wo sind die Briefe?
Also was jetzt kommt, die Geschichte, die ist schier unglaublich. Also wir reden hier, der gute Mann heißt Martin Lauer und der Song heißt Sein bestes Pferd. Also das ist, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das musst du hier bringen, weil das ist unglaublich. Martin Lauer, geboren am 2. Januar 1937 in Köln-Kalk, gestorben am 6. Oktober 2019 in Lauf an der Pegnitz, das ist nördlich von Nürnberg ist das. War ein deutscher Leichtathlet und Schlagersänger. Sein größter sportlicher Erfolg war, wie gesagt, der Gewinn der Goldmedaille in der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Als einer der wenigen Europäer konnte der 16-malige deutsche Meister über die Strecke in die Phalanx der Vereinigten Staaten einbrechen, die bis dahin fast übermächtig war. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurde er Vierter über 110 Meter Hürden und Fünfter im Zehnkampf. Am 7. Juli 1959 gelangen ihm im Zürcher Letzigrund innerhalb einer Dreiviertelstunde zwei Weltrekorde. Zuerst stellte er eine Bestzeit über 13,2 Sekunden über die Hürden-Sprintdistanzen von 110 Meter bzw. 120 Yards auf. Er dann auch die Bestzeit über die 200 Meter Hürdenstrecke in 22,5 Sekunden erreichte, nachdem der vorher unterlegene US-Amerikaner Willie May um eine Revanche gebeten hat. Sein Weltrekord über die 110 Meter Hürden bestand bis zum 6. Juli 1973. Für diese Leistung, Lauer war 1959 auch zweitbester Zehnkämpfer weltweit, wurde er von den deutschen Sportjournalisten zum Sportler des Jahres gewählt. In seiner Heimatstadt begab er sich nach den Spielen in ärztliche Behandlung. Jetzt kommt das Tragische. Und warum er Schlagersänger geworden ist. Aus ihm wurden drei Spritzen verschrieben, die er sich wegen der bevorstehenden Examensarbeiten in München geben ließ, wo er Maschinenbau studierte. Dabei stellte sich heraus, dass eine der verabreichten Spritzen nicht ausreichend sterilisiert war, was zu einer Blutvergiftung und beinahe zur Amputation seines Beines führte. Es folgte ein fast einjähriger Aufenthalt im Krankenhaus, der gleichzeitig das Ende der aktiven Sportlerkarriere bedeutete. In diese Zeit fiel auch der Unfalltod seiner damaligen Freundin, die nach einem Besuch an seinem Krankenbett auf der Autobahn bei Augsburg zusammen mit seinem Bruder Freddy verunglückte, der Jahre später an den Unfallfolgen starb. Die nötigen Behandlungen, vor allem aber die Prozesse wegen des Behandlungsfehlers gegen die Versicherung des Krankenhauses, brachten ihnen finanzielle Schwierigkeiten, sodass er noch im Krankenhaus mit dem Schreiben von Liedtexten begann, um Geld zu verdienen. Völlig erschöpft vom Rechtsstreit mit dem Krankenhaus stimmte er schließlich einem Vergleich zu, der ihm eine Entschädigung von 45.000 Mark zusprach, die nach eigener Aussage die Kosten bei weitem nicht deckte. 62 dann nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus Unterschrift bei Polydor. Erste Single Sacramento, etwa 6 Millionen verkaufte Schallplatten. 6 Millionen hat er verkauft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe von dem Mann noch nie gehört. 64 war er bei den Olympischen Spielen in Tokio und 68 in Mexiko als Journalist tätig. Außerdem arbeitete er als Spezialist für Natriumkühlung von Kernreaktoren. Er arbeitete an der Konzeption des ersten Mikrocomputers mit und bei den Olympischen Spielen in München 62 war er mit der Einführung der elektronischen Zeitmessung verantwortlich. Er arbeitete außerdem bei Triumph Adler und war Projektleiter am Versandhaus Quelle. 98 ging er in Ruhestand, er war verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter sowie drei Enkelkinder. Wahnsinn. Martin Lauer, also ich habe von dem Mann noch nie was gehört, aber die Geschichte dahinter, die war so interessant, da habe ich gedacht, das musst du hier in unsere Musikgeschichte reinbringen, weil das ist wirklich Musikgeschichte. Kanntest du den Mann, Jens?
Nein, ich kannte den Mann nicht. So ist das nämlich, wenn man mal ein paar Sachen rauskramt, die ein bisschen weiter weg sind und da staunt man, was dann für Typen oder entsprechend Bands oder halt auch Frauen dort auftauchen.
Aufploppen.
Wie zum Beispiel auch bei meinem zweiten Lied, auch wiederum aus diesem Buch. Charteinstieg 19.10.1964, Höchstposition 5, 9 Wochen in den Charts. Und bei der Schweizer Hitparade gibt es sage und schreibe 3 Bewertungen.
Wir reden von einer Frau jetzt, hatte ich das?
Ja.
Okay.
Ein hübscher Titel der Brandenburgerin, der mich durch die ungezwungene Interpretation überzeugt und mir gute Laune macht. Wirklich entzückend. Locker leichter Schlager. Immerhin noch 188 Spotify-Follower. Und den Song gibt es nur auf YouTube.
Brandenburgerin. Brandenburgerin hast du gesagt. Da fällt mir einmal Rika Kilius.
Nein.
Okay, na, dann müssen wir reinhören.
Wir hören mal rein.
Jolly Dolly Ding, Jolly Ding, Jolly Ding, sing ich für dich. Häng dich bei mir ein und dann sing, ja, dann sing genau wie ich. Jolly Dolly Ding, Jolly Ding, Jolly Ding, ich bin verliebt. Nach dem Kuss von dir kommt ein Kuss von mir, weil's nichts Schöneres gibt. Komm und sei ein bisschen lieb zu mir, sei lieb und schau mich an, weil ich dann die ganze Nacht mit dir.
Also wir übertreffen uns heute hier in Unbekanntheitsgraden, das ist Wahnsinn.
Eigentlich vom Sound her, das Schöne, die können doch ein Duo zusammen. Den gerade
genau,
das,
die können zusammenpassen, können. Also Martin und...
Und Julia Axen.
Sagt mir gar nicht.
Julia Axen, Jolly Dolly Ding. Nennt sich das Lied.
Toll.
Hatte 4 Singles in deutschen Charts von 1959 bis 1964. Ein Lied nannte sich In Paris in Berlin, Platz 19, 1959. Dann Zaubergeigen, Platz 4, 1959. Und Wenn in der Schönhauser, Platz 9, 1960. Die liebe Dame nennt sich eigentlich Christa Lubbe und geboren am 19.03.37 in Birkenwerder und gestorben am 6.11.2022 in Berlin. Ist eine deutsche Schlager- und Chansonsängerin. Begann die Sangeslaufbahn im Alter von 17 Jahren und die erste Platte gab es in Polydor in West-Berlin. Ihr Künstlername ist inspiriert durch eine Filmrolle von Marika Röck. Die größten Erfolge feierte Julia Axen Ende der 50er Jahre in Ost-Berlin. Großen Anteil daran hatte Heinz Schulze, das war auch ein Schlagersänger, mit dem sie verheiratet war. Der lebte von 1917 bis 1989 und beide waren auch dann Schlagersänger der DDR, also mal was ganz anderes. Und er war ab 1955 in erster Ehe mit der lieben Julia Axen verheiratet. Eher andersrum, Julia Axen ist in erster Ehe mit Heinz Schulze verheiratet gewesen ab 1955. Ab 1955 gab es dann auch die Moderation der Rundfunksendung Per Draht. Im Übrigen hat das auch jemand dort als Redakteur begleitet, Per Draht, der dann auch später gemacht hat, Da lacht der Bär, sagt er was, die DDR-Sendung.
Sagt ja, okay, mir nicht, gut. Leider.
Spielte auch im 1962er Film Revue um Mitternacht mit. Und in den 70er Jahren ging dann ihre erfolgreiche Zeit zu Ende. Dann machte sie sich zunehmend nur Chansons. Julia Axen feierte 2005 ihr 50-jähriges Mädchenjubiläum. War dreimal verheiratet und lebte in Berlin-Ransdorf. Und weil es halt so schön ist, machen wir einfach nochmal ein Endquiz.
Was soll denn das jetzt hier?
Am Rande für Autogrammjäger. Eine farbige Fotopostkarte, Starfoto von Julia Axen und Heinz Schulze. Eigenhändig signiert am 12.11.1962. Welchen Preis ruft denn die Seite herbstauktionen.de für diese, ein klemmig schon zerknitterte, aber eigenhändig signiert, Starfoto Julia Axen und Heinz Schulze, ne, du nicht nachgucken hier, ja, 1, 85 Euro, 2, 35 Euro, 3, 55 Euro oder 4, 75 Euro, immer plus Porto, ne, also...
Ich sag mal 35 Euro.
Damit hast du recht.
Ich habe wirklich mal wieder gewonnen.
Das genau. Ist ja, ja, also, und das war mal außer Rand und Band das Endquiz.
Ach Jens, gut, jetzt haben wir noch Geschichte und dann haben wir noch ein bisschen was zu erzählen, lieber Jens. Ach so, nee, ja, die Top 5 hat man schon gemacht, ne? Ja, genau. Geschichte. 2. November 64, innerdeutsche Grenze 64. Bei dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 71 eröffnete sich die Grenze für DDR-Bürger oder seit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 61 eröffnete sich die Grenze für Bürger der DDR, die im Rentenalter waren. Tausende waren mit einer Besuchserlaubnis ausgestattet und trafen in der Bundesrepublik oder auch in West-Berlin ein. 4. November 74, erster Film über Fantomas kommt in Frankreich in die Kinos. Legendäre Filmreihe, die gucke ich immer noch gern. Schon gesehen alles?
Natürlich habe ich schon alle gesehen. Schade ist, es gibt keine Orte. Fantomas, wirst du vielleicht so eine Maske noch drüber ziehen, oder?
Fantomas. Und der 30. November 64, der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill erhielt aus aller Welt Glückwünsche zu seinem 90. Geburtstag. Die Zahl der Briefe und Karten, die den Kreisestaatsmann in seinem Haus in London erreichten, belief sich auf rund 60.000. Ja, hat er 90 noch gefeiert. Ein Jahr später ist er dann leider verstorben. So, lieber Jens, damit haben wir das Jahr, was wir heute besprochen haben, zum zweiten Mal sozusagen behandelt und beendet. Jahr April 64. Und da sind wir mit heute durch, haben eine gute halbe Stunde geredet. Ja, du sitzt hier so mit verschränkten Armen, weil als nächstes kommt nämlich deine Remix-Folge auf uns zu.
Genau.
Weil der 11.11. steht vor der Tür, ne? Und normalerweise ist der eigentlich Fasching. Aber wir machen dieses Jahr kein Fasching, sondern wir feiern polnisch. Denn der Jens hat in irgendeiner der letzten Folgen, das ist schon eine ganze Weile her, als ich ihn genötigt habe zu sagen, über welches Land wollen wir machen, hat er einfach festgelegt, wir machen mal eine Remix-Folge über Musik aus Polen.
Genau.
Und das wird jetzt am 11.11., weil da ist nämlich polnischer Nationalfeiertag, wird das auf euch drauf zukommen.
Und das Schöne ist, ich kann jetzt Aufgaben delegieren, weil und unser lieber Freund Marcel hat das ja festgelegt mit dem 11.11. Er kann ja dann mal als Story erzählen, warum denn der 11.11. Nationalfeiertag in Polen ist.
Okay, dann werde ich das mal recherchieren, warum der 11.11. Also ich mach 11.11., warum ist das Nationalfeiertag in Polen?
Genau,
den Rest machst du alles sozusagen. Und wir bringen zwei Songs mit. Wir bringen jeder zwei Songs mit. So. Ich bin gespannt, wer das Weiße Boot mit dabei hat.
So. Wir reden wirklich von Polen-Hits in Deutschland, sondern von polnischen Hits.
Aber die Roten Gitarren ist eine polnische Band, ja. Das ist gut. Schon, ne, so. Das ist schon, das muss man schon
mitbringen. Pass auf, dass ich jetzt den polnischen mache hier.
So, no, und so. Und dann reden wir drüber und ich habe mir überlegt, ich wäre diesmal, sonst bist du ja immer dafür zuständig gewesen, ich wäre mal was Polnisches kredenzen.
Da gibt es ja verschiedene Varianten in Polen, die da kredenzt werden. Ich war ja dieses Jahr in Polen gewesen, aber dazu dann später. Ich bin gespannt, was du da bringst.
Gut, werden wir sehen. Und das Ganze wird es wieder als Video bei YouTube geben, weil ihr wollt ja sehen, was wir hier kredenzen und wie wir machen. Und Jens, wie ich Jens kenne, wird er wahrscheinlich mit einem roten T-Shirt und einer weißen Hose oder andersrum mit einer roten Hose und einem weißen T-Shirt hier erscheinen in polnischer Flagge und wird sich dann entsprechend der Folge und des Anlasses kleiden.
So, und wir beginnen natürlich die Folge mit einem deutschen Lied, Lewandowski.
Nein, wir werden die Folge mit der polnischen Nationalhymne zu Ehren des polnischen Volkes werden wir natürlich bringen. So,
ja, lasst euch einfach überraschen, wir wollen gar nicht so viel erzählen.
Genau, 11.11. So hören wir uns wieder und dann kommt dann schon wieder die nächste reguläre Folge 125, wer weiß, was es
wird. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Also wir sind da ganz...
Vielleicht haben wir uns mit polnischen Wodka so unter den Tisch gesoffen, ja, dass wir keine Folge 125 mehr aufnehmen können.
Wir wissen es halt noch nicht.
Und bevor der Jens irgendwelche Witzideen kommt, was ich hier zu Ende der Sendung wieder machen soll, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Freunde, bis zum nächsten Mal und wir hören vielleicht doch, eventuell wissen wir jetzt vielleicht nochmal in die Musik in Lieblings hier, Fleetwood Mac hier von Richard Anthony. Ja, also vielleicht. Bis dann. J'ai trouvé enfin ma joie de vivre, ma raison d'exister. Quand j'ai perdu ma liberté, le romantique, c'était hier, c'était hier.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.